Geld hatten die Freunde so wenig wie die Endes. Seit die Zeitungen das düstere Lied von der Weltwirtschaftskrise sangen, schien niemand mehr welches zu haben. Doch die Starkmanns, der junge Architekt Holzheimer, der Hasenwirt Johann und das Fräulein Schiele waren findige Leute, und sie hätten ihr letztes Hemd hergeschenkt, um dem kleinen Weltwunder Michael und seiner Mutter das Leben zu erleichtern. Obendrein waren sie dankbar, weil sie auf diese Weise an der Hoffnung teilhaben durften, die mit so einer Kindsgeburt einherging und die muffige, vollgestellte Wohnung mit geheimnisvollem Glanz erfüllte. Die Freunde wussten, wo man im Viertel anschreiben lassen konnte, und schafften Milch und Honig und Markknochen heran. Letztere, um sie für Luise auszukochen, denn wenn sie zu Kräften kam und sich ordentlich ernährte, würde ihre Milch schon noch einschießen. Dazu brachten sie Kinderkleidung, ein Federbett, eine zur Wiege ausgepolsterte Futterkrippe wie die, in der der Retter der Welt gelegen hatte, und einen Hampelmann zum Aufziehen. Die beiden Starkmanns hatten ein Buch über Kinderaufzucht in bemaltes Papier gewickelt, und der Hasenwirt Johann stiftete 3 Flaschen feinsten grünen Muscatella, um auf das Wunder des bunten Hauses anzustoßen. »Kleiner Michael«, sagte Fritz Starkmann, der sich für so etwas wie einen Redner hielt, mit erhobenem Glas. »Du bist als Sohn reicher Leute geboren, und dessen sollst du dir immer bewusst sein, wenn auch dort draußen wieder einmal der Untergang der Welt prophezeit wird. Unter dem Dach deines Elternhauses häuft sich kein materieller Besitz, aber es wohnen darunter Anstand, Treue und Freundschaft, die weit höher zu schätzende Güter sind.« Er nickte Michael zu, der auf Luises Arm mit weit geöffneten Augen Hof hielt, nippte am Glas und reichte es an den Architekten weiter, der es in Richtung der zum Trocknen aufgestellten Leinwände schwenkte. »Und die Kunst«, rief der junge Mann feurig, der in seiner Freizeit Zither spielte und politische Satire dichtete. »Was für ein armseliges Dach wäre das, unter dem keine Kunst zu Hause ist, kein Schöpferwille! Wie soll ein Kind unter Philistern gedeihlich aufwachsen, wo es doch die Kinder sind, die noch ungehemmt aus allem schöpfen?« »Darf man fragen, woher Sie, Herr Holzheimer, Ihr Wissen über Kinder beziehen?« fragte Fräulein Schiele mit dünn gezupften, in die Stirn erhobenen Brauen und nahm dem Architekten das Glas aus der Hand. »Stil und Geschmack und Sinn für das Schöne«, bemerkte sie gelinde pikiert und prostete in Richtung Michaels, der sich noch immer, ohne mit der Wimper zu zucken, die eigentümliche Runde beguckte. »Ach Gottchen«, das war Hedi Starkmann, die im bodenlangen, ein wenig angestaubten Kleid gekommen war und es mit Würde trug, wie zu einer großen Gala. »Liebe und Lebensfreude, die sollen dir, kleiner Michael, und deinen lieben Eltern nie ausgehen. Alles andere findet sich. Hat sich immer gefunden, in den fetten wie in den mageren Jahren.« »Sind die Fetten schon angebrochen?« Das war wiederum der Architekt, der insgeheim an der Überzeugung festhielt, an ihm sei ein Kabarettist verloren gegangen. »Da muss ich mit der Pips im Bett gelegen haben.«
»Nicht nur mit der.«
»Nehmt euch doch zusammen! Wir haben ein Kind mit zarten Ohren unter uns.« Hedi Starkmann, diese Lebenskünstlerin, die unerschütterlich darauf beharrte, aus ihrem kümmerlichen Dasein ein Fest zu machen, pflückte das Glas, das überschwappte, aus den Fingern der Schiele und nötigte es Edgar auf. »Über Politik wird hier und heute kein Wort verloren. Wir lassen uns doch nicht von Schwarzmalern unsere Freude verderben.«
»Wo kämen wir denn dahin?« konterte der Architekt. »Die Republik keucht auf dem Sterbebett und wir reden darüber? Gott bewahre!«
Edgar wirkte abwesend, sah verwundert dem Wein zu, der ihm über die Finger troff. Ohne Holzheimer länger zu beachten, trocknete ihm Hedi mit der Manschette ihres Kleides die Hand ab.
»Erteilen wir jetzt das Wort dem stolzen Vater, lieber Edgar. Wie also lautet dein Wunsch für den feinen Jungen? Was soll ihm unter deinem Dach nie ausgehen?«